herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücher oder wie Stefan es auch nennt, das literarische Special. Aber ich finde das zu kompliziert. Und wie schon erwähnt, ist mit mir dabei der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. So, und wir wollen uns fast genau 2 Jahren und 2 Tagen wieder mit einem Buch beschäftigen. Und zwar wollen wir uns heute mit Carl Edward Wagners Kane beschäftigen. Genauer gesagt mit der Blutstein. Wie kam es zu dieser interessanten Auswahl, Stefan?
Ganz einfach. Ich habe vor 3 Jahren mein erstes Kane-Buch bekommen. Und zwar Kane, der Blutstein aus dem Golconda Verlag. Und ich war hellauf begeistert davon, zumal mir Daniel immer von den Kane-Geschichten vorschwärmte, die er aus diesen 2 alten Sammelbänden kannte. Und dann muss ich das lesen, dachte ich. Und ich habe es gelesen, also gleich nach Weihnachten habe ich im 9. Jahr mit dem Buch angefangen. Und ich hatte es relativ schnell durch, weil es so gut war. Und ich habe es für mich verschlungen und dachte, Daniel, das ist super. Darüber müssen wir einen Podcast machen. Und ja, wie ihr hört, waren wir dann auch relativ schnell bei der Sache und haben einen Podcast dazu gemacht.
Ja, das Hauptproblem, ich bin ja selbst schuld. Das ist das Problem dabei, ich komme einfach nicht dazu. Ich habe dann angefangen zu lesen, aber dann war ich natürlich eingeschüchtert, weil Stefan schon durch war und dann hatte ich auch nicht mehr so viel Lust. Und dann hat Stefan erzählt, ja, aber die anderen Geschichten sind auch alle so toll von Kane. Und hier, ich habe schon wieder das Buch gelesen und das Buch. Und dann traurig blickte ich dann auf meinen ungelesenen Stapel Bücher und hatte den Mut verloren, bis ich dann dieses Weihnachten das durchgezogen habe und mir dann einfach mal den Blutstein gegeben habe. Es hat sich natürlich gelohnt, war ein schönes Buch, worüber wir gleich sprechen werden. Aber bevor wir uns mit dem Blutstein genauer beschäftigen, lass uns doch mal kurz über Wagner reden. Das ist einer der Autoren, die wahrscheinlich neben Robert E. Howard auf dem Thron der Sword and Sorcery Fantasy Autorenschaft sitzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wird ja mal beschrieben, dass ja Wagner neben Michael Moorcock und halt auch Robert E. Howard und auch Fritz Leiber der prägende Mann in der Sword and Sorcery oder Fantasy-Literatur ist. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass er eigentlich bis zur Neuveröffentlichung im Golconda Verlag ziemlich untergegangen ist. Also Kane, was das angeht, bei uns ziemlich unbekannt ist. Also viele, mit denen ich mich hier im Bekanntenkreis unterhalten habe, die kannten zwar Conan, die kannten Elric, aber kaum einer kannte Kane.
Ja, ich glaube, das liegt nicht zuletzt daran, dass die Bände dann, ja, das ist alles schon recht alt, ne? Also der erste Roman von Wagner war ja Darkness Weaves, auf Deutsch Herrin der Schatten. Das ist schon aus den 70er Jahren. Und dann erschien ja im Bastei-Löwe Verlag, erschien ja dann diese Buchsammlung. Und ich glaube, vorher erschienen dann noch so Einzelbände, aber
man muss auch nochmal dazu sagen, also Darkness Weaves ist ja nicht sein erster Roman, sondern der Roman, der als allererst veröffentlicht wurde. Sein erster Roman war wirklich Blutstein. Ich weiß gar nicht, Daniel, steht das auch in den Hintergrundinformationen in den 2 Sammelbänden drin? Ich hatte die Info auf jeden Fall aus diesen amerikanischen Ausgaben, die ich mir geholt habe, diese 5 Stück aus dem Centipede Press Verlag, die das ja neu aufgelegt haben. Da war relativ viel Hintergrundinformationen drin, auch von Wagner selbst. Und da hat er auch geschrieben, dass war der erste Roman, mit dem er schon mit 15 oder wo er 13 war, dran gearbeitet hat.
Nee, tatsächlich ist, und das würde ich auch bei Golconda sagen, ist die Nachbereitung durch gute Nachworte oder ein einleitendes Vorwort sehr gering im Bereich Kane. Also, wo man im Gegensatz zu Howard die Conan-Ausgaben oder auch die Ausgaben von Fritz Leiber hier in der Edition Fantasia mit kenntnisreichen Nachworten und Vorworten versehen hat, fehlt das bei Kane leider gänzlich. Das ist echt sehr schade, weil, naja, wie soll ich sagen, also ich lese sowas tatsächlich ganz gerne, muss ich zugeben, dass viele Leute überblättern diese Prologe. Ich glaube, Neil Gaiman hat mal gesagt, das sind so die Sachen, die jeder überblättert, aber da stehen manchmal ganz schöne Sachen drin.
Ja, ich finde das zum Beispiel auch sehr schade, dass in den Kane-Bänden zu Wagner relativ wenig Hintergrund ist. Ich hatte mir damals ja, nachdem ich ja von dem Blutstein so begeistert war, die Bastei-Bände nochmal nachgeholt, also die Einzelbände und dann später auch nochmal die Sammelbände. Da war ein bisschen mehr Hintergrund drin. Ich fand es zum Beispiel auch sehr interessant, dass es ja dieses eine Buch, der Wurm Ouroboros von...
Ouroboros.
Genau. Von dem guten, wie hieß er noch gleich, Eric Rücker Edison war, der Wagner auch mit zum Schreiben inspiriert hat. Ich habe mir das Buch tatsächlich auch mal nachgeholt. Das habe ich leider noch nicht geschafft zu lesen, weil Wagner doch sehr von diesem Gothic-Horror angetan war. Er liebt ja zum Beispiel auch diese Lovecraft-Sachen. Er war ja zum Beispiel auch einer der die unter anderem mit die Lovecraft und Howard Sachen in Amerika auch wieder weiter mit damals verbreitet hat.
Ja, wahnsinnig dafür eingesetzt. War ja auch nicht nur Autor, sondern auch Verleger. Eigentlich war er Psychiater. Hat sich dann aber eingesetzt, dass eben auch diese klassischen Fantasy-Stories wieder verfügbar waren. Gerade in den 70er Jahren gab es ja diesen großen Fantasy-Boom. Was interessant ist, ist, sagt es gerade, ne, Lovecraft, das sieht man gleich auch in Blutstein. Ja, das ist deutliche Anleihen, sogar bis hin zu netten kleinen Zitaten, die man in dem Buch findet. Und das andere ist eben diese Gothic Literature, die wir auch noch bei Wagner dann sehen. Und das sieht man ja nicht zuletzt in der Figur Cain selbst, der ja der Verfluchte ist und so ähnlich wie Melmoth, der Wanderer, über die Erde streift, unsterblich und ja, verflucht. Womit wir dann eigentlich auch zu der Figur kommen. Und bevor wir uns mit dem Blutstein-Roman beschäftigen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Figur Cain. Wir machen übrigens auch gleich wieder einen Cut. Das heißt also, wir werden uns jetzt erst über Cain unterhalten. Dann erzählen wir ein bisschen über den Blutstein, wie uns das Ganze gefallen hat und worum es in dem Blutstein kurz geht. Und dann, für alle, die den Roman dann noch lesen wollen, gibt's einen kleinen Schnitt. Und dann kann man den Rest, den zweiten Teil des Podcasts, dann sozusagen hören, wenn man den Blutstein gelesen hat. Aber zuerst Cain. Wagner ist ja durchaus Fan der Conan-Geschichten, hat auch selber Pastiches geschrieben, wie zum Beispiel Straße der Könige. Ist Cain jetzt einer dieser typischen Barbarenfiguren, die man so kennt?
Nein. Klar, vom Aussehen her könnte man das denken. Hünenhaft, muskelbepackt, Schwert und Axt schwingend, rennt er durchs Land. Dem ist aber nicht so. Wie wir bereits erwähnt haben, Wagner schon ein großer Held dieser Gothic oder dieser tragischen Helden war, ist auch Cain hier einer der tragischen Helden. Dadurch, dass er verflucht ist und keines natürlichen Todes sterben kann, ist er natürlich da verdammt auf Erden zu wandeln. Und was macht man, wenn man auf Erden wandelt? Man sammelt Wissen an ohne Ende und Cain hat durch dieses lange Leben und diese, ich sag mal, viele Langeweile, die er hatte, sehr viel Wissen auf sehr vielen Bereichen eingesammelt. Er war unter anderem nicht nur der Schwertkämpfer, als den man ihn kennt, oder Söldnerhauptmann. Er war Zauberer, Nekromant, Meuchelmörder, König, alles. Also wie bei Conan halt auch, der dann diese Laufbahn hatte, wie er war mal ein Dieb, Sklave und am Ende dann halt auch auf dem Thron saß und König von Aquilonien wurde, ist das bei Cain ähnlich. Nur, dass Cain am Ende halt nicht auf einem Thron sitzt und König von allen ist.
Die Geschichten spannen sich ja auch über zahllose Epochen. Da können wir auch gleich nochmal was zu erzählen. Aber gucken wir erst nochmal auf den Ursprung von Cain. Cain ist tatsächlich dann Cain, der seinen Bruder erschlug, richtig?
Ja, also es wird in den Romanen auch immer angedeutet. Also Cain lässt sowas immer mal in einem Nebensatz fallen mit, dann habe ich dann damals halt meinen Bruder erschlagen und dieser blöde Gott, hat mir das halt übel genommen, hat mich halt verflucht. Je mehr man in diese Cain-Geschichten halt eintaucht oder je mehr man sie liest, also man kriegt immer mehr Fetzen von Cains Figur dazu gesetzt. Und man hat dann am Ende, wenn man alles gelesen hat, eigentlich ein, naja, noch nicht komplett abgerundetes Bild, da Wagner leider zu früh gestorben ist. Er hatte noch, glaube ich, ordentlich was in der Pipeline, was er zu Cain schreiben wollte. Aber wenn man es so nimmt, ja, er ist wirklich an den Cain aus der Bibel angelehnt. Und ja, er hat seinen Bruder Abel erschlagen.
Ja, man merkt ja dann auch immer, dass Cain immer mit den ganzen schlechten Eigenschaften ausgestattet wird. Also das Cainsmal bei Cain sind ja dann diese eisblauen Mörderaugen, wie es heißt in den Stories. Er hat rote Haare, was an sich schon gefährlich ist. Und ich glaube, er ist auch noch Linkshänder oder so.
Genau.
Also ganz schlimme Situationen, die dann da auftauchen. Und wie du sagst, immer ab und an lässt er dann mal so ab und an so ein paar Wortfetzen fallen über seine Vergangenheit. Und was ich aber am interessantesten fand, ist eben, er ist zur Unsterblichkeit verflucht. Und der größte Antrieb, und du sagtest es gerade auch schon, der größte Antrieb für Cain ist Langeweile. Denn er muss versuchen, den Wahnsinn zu bekämpfen, indem er Zeit bekämpft und damit auch die Langeweile.
Ja, das ist richtig und ich glaube, das ist auch noch ein Thema, auf das wir dann im zweiten Teil unseres Podcasts nämlich mehr eingehen, um den Hörern nicht zu viel vorwegzunehmen, weil da gibt es richtig viel, wo man einfach ausholen kann und über Cain diskutieren kann.
Okay, werfen wir doch einfach mal einen Blick auf den Blutstein. Der Blutstein ist ein Roman bei Golconda erschienen in der Neuübersetzung von Martin Baresch. Und ja, worum geht's denn in dem Roman?
In erster Linie um den Blutstein. Haha.
Sehr gut, genau. Ja.
Dass man also Cain findet, das kann man vorwegnehmen, einen alten Ring, einen Blutsteinring. Und er ist von diesem sehr angetan, weil er hat schon viel von diesem Blutstein gehört. Und macht sich auf, dieses Geheimnis zu ergründen, um an diese Macht dieses Steins zu kommen.
Damit hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, was auf der Rückseite von diesen Basteibändchen steht. Aber bei Golconda steht was ganz anderes, was auch nicht falsch ist. Denn der Roman hat noch einen anderen Teil.
Das ist richtig. Wir haben hier zwei Herrscherkönigreiche. Einmal den Stadtstaat Selonari, der von dem guten Dreeback oder Dryback, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte.
Ich habe ihn immer Dreeback genannt. Das ist toll. Wir kommen auch gleich noch zu zwei, drei anderen Sachen, wo es interessant ist, das erste Mal zu hören, weil man die Dinger ja nur gelesen hat.
Dann den zweiten ist dann Malchion der Wolf, der das gute Breim regiert und über die Clans von Volendan. Diese beiden Königreiche führen mehr oder weniger einen offenen Krieg miteinander. Malchion ist halt alteingesessen, ist halt mehr so der rustige Kriegerherr, der versucht, seine Erben noch irgendwo hinzukriegen. Ihm ist halt nur leider missglückt, einen Sohn in die Welt zu setzen. Also erzieht er seine Tochter zur Kriegerin. Ja, und der Dreeback oder Dryback ist halt der gebildete Staatsmann, der aber bei seinen Leuten so, der kann doch nicht mal ein Schwert halten, aber ein Buch, das kann er lesen. Ne?
Ja, genau. Und in Selonari gibt es also auch noch Zauberer. Das wird auch nicht so gerne gesehen mit dieser Zauberei, weil die immer, ja, die müssen immer besondere Opfer bringen, um so einen Zauberspruch wirken zu können. Aber
das sind ja keine Zauberer, das sind ja Priester. Werden nie als Zauberer bezeichnet.
Ja. Ja, hast du recht. Wir hatten ja schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen und diese Idee mit diesen zwei Stadtstaaten, die wahrscheinlich eher so aussehen wie im antiken Griechenland, also sind keine großen Königreiche, sondern sind wirklich kleinere Gesellschaften sozusagen, die da gegeneinander streiten. Jetzt kommt Kane in diese Situation und das ist so ein bisschen wie Clint Eastwood, der in eine Handvoll Dollar in diese Stadt kommt, wo diese beiden Unternehmer hier versuchen, die Stadt an sich zu reißen. Oder auch Yojimbo, der Leibwächter von Akira Kurosawa, der Film, der eigentlich genau dasselbe ist wie für eine Handvoll Dollar, nur eben mit einem Samurai.
Mir ist es ja das erste Mal dann wirklich bewusst aufgefallen, nachdem du es erwähnt hast, dass ich mir so, scheiße, der Daniel hat recht, das stimmt.
Kommt manchmal vor, ja. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Das ist eine ganz nette Sache. Also Kane versucht dann, je nachdem, mit diesen beiden Herrschern dann zu spielen. Aber bevor wir zu sehr ins Detail gehen, wie hat uns denn der Roman gefallen?
Mir hervorragend. Ich arbeite seit 3 Jahren daran, dass wir diesen Podcast aufnehmen, Daniel.
Er ist wirklich sehr gut. Man kann wirklich nicht meckern. Also das ist ganz nett von der Idee her mit diesen zwei Geschichten. Also wir haben einmal diese Herrschergeschichte, diesen Streit zwischen diesen beiden Stadtstaaten und dann noch eben die Ruinen im Sumpf, wo es dann um Blutstein geht.
Also ich finde, für Leute, die Sword and Sorcery oder Conan und ähnliches mögen, kriegt man wirklich vom Allerfeinsten was geboten. Du hast exotische Länder, du hast echt, also das finde ich, das hat Wagner echt gut drauf. Spannende Kämpfe, also die sind wirklich lebendig beschrieben und die stagnieren nicht, sondern man fühlt sich wirklich damit reingenommen und halt einfach so diese fantastisch. Also es wirkt auf der einen Seite vertraut, was man von ihm kennt, aber auf der anderen Seite dann doch wieder so dieses, wow, es ist gleichzeitig doch irgendwo fremdartig und dann, das hat er sehr gut zusammengefasst, finde ich. Und das macht diesen Roman sehr lesenswert.
Ich finde die Charakterisierung der handelnden Figuren eigentlich auch ganz schön. Also wir haben dann ne, Dreeback, der dann eher so der Zögerliche ist und der Wolf, der dann eben, was man eben so von einem Kriegerfürsten erwartet. Dahingehend dann noch seine Tochter Teres, die ebenfalls auch nochmal eine interessante Figur ist, die dann, ja, ich hatte das in einem anderen Artikel gelesen, die für die Zeit wohl eine besondere Frauenfigur war, weil die dann doch aktiver war als eben die Prinzessin, die irgendwie gerettet wird oder sowas. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil die doch sehr noch in diesem Sword and Sorcery Bereich unterwegs ist, aber sie ist zumindest mehr als bloße Nebenfigur, denn oft wird die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt.
Das ist richtig, also sie geht auf jeden Fall nicht in der Geschichte unter, sondern wie alle Figuren ist sie ein sehr gutes Beiwerk und rundet das Bild sehr gut ab von der Geschichte. Also was mir bei Wagners Charakteren auch sehr gut findet, egal welcher Auftritt, Ich fand bisher keinen davon wirklich langweilig und uninteressant. Jeder war irgendwo auf seine Art immer noch interessant.
Ja, und nicht zuletzt, wie du schon sagtest, die Schreibe ist eigentlich sehr gut. Die Übersetzung ist auch sehr gut. Also die Neuübersetzung kann man wirklich nicht meckern. Ich bin auch froh, dass es das wieder lieferbar gibt. Also das ist echt schön. Das sind ja wirklich Klassiker der Fantasy. Und die alten Bände waren ja teilweise wirklich nur zu horrenden Preisen zu kriegen.
Und wenn man sie dann mal zum vernünftigen Preis bekommen hat, waren sie leider schon sehr zerlesen und man war froh, ein Buch zu bekommen, was noch einigermaßen zusammengeheftet hat. Vor allen Dingen bei Band 1 dieser Doppelbände.
Zumal, wie du ja gesagt hattest, die waren gekürzt, die ersten Bände.
Ja,
also die bei Bastei rauskamen.
Das ist richtig. Die Bände von Bastei waren zum Teil gekürzt. Es gibt eine Szene zum Beispiel in der Schwarze Kreuzzug. Da spielt ein Kind oder spielen Kinder mit einem Kopf, von einer enthaupteten Fußball und der ist schon sehr zerdellt und dann kommt Kane hergeritten und sagt, hey Kind, nimm dir doch einen anderen Kopf von der Mauer. Es sind ja schließlich genug genug da. Und das Kind hält diesen Kopf in der Hand und streichelt ihn und sagt, nein, ich möchte den behalten, das ist schließlich der Kopf meiner Mutter.
Und ich bin froh, dass wir auf diese Szene nicht verzichten müssen, sondern...
Nein, und das, ja, die war halt, der war halt in der ersten Übersetzung nicht mit drin. Ist klar, hat jetzt zur Geschichte nicht wirklich was beigetragen, würden die meisten jetzt wohl sagen, aber gerade das passt gut zum Stimmungsbild, was in der Schwarze Kreuzzug dargestellt wird.
Keine Frage. Es ist immer fragwürdig, wenn irgendwie Sachen aus den Büchern rausgekürzt werden. Sei es, weil die irgendwie nur 200 Seiten eben drucken durften oder weil ein Jugendschutz irgendwie dabei war. Man weiß es nicht. Manchmal, ich kenne das von anderen, ich glaube John Dixon Carr war das, der hat so Krimis geschrieben, so Puzzle-Krimis. Da wurde auch nochmal ein bisschen mehr lektoriert, weil der Lektor offensichtlich ja die Schreibe nicht so toll fand. Also der hat das Ganze dann so ein bisschen zusammengekürzt. Das ist auch eine interessante Entscheidung. Aber gut, wir wollen uns nicht über das Lektorat unterhalten. Okay, dann würde ich sagen, für alle, die den Roman noch lesen wollen, sollten sie jetzt eine kleine Pause machen, den Roman schnell lesen und dann können Sie den zweiten Teil dieses Podcasts hören, denn jetzt werden wir uns über alle Geheimnisse unterhalten und über alle Dinge, die uns so aufgefallen sind im Laufe des Romans. Und da sind noch so ein, zwei Sachen, die ich gerne noch ansprechen möchte. Insofern schon mal jetzt vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen. Und dann werden Stefan und ich jetzt noch ein bisschen weiterreden.
Viel Spaß beim Lesen, bis später.
So, jetzt kommt die erste Frage, Stefan. Es gibt ja noch diese, wir befinden uns ja jetzt hier in der in dem Sumpf von Kranor-Rill. Und da gibt's diese alte Stadt. Und da gibt's diese Froschwesen, die da leben. Wie heißen die denn, Stefan?
Das waren die Rilliti.
Ich hab's immer Rilliti gelesen.
Ich hab das echt so eher wie ein Ü gelesen.
Das ist mal ganz interessant, wenn man dann feststellt, ach so, meinst du, wird das ausgesprochen?
Das ist spannend. Bei dem ist wie bei Cthulhu, man kann es nicht falsch aussprechen, weil ich merke das bei uns immer beim Spieletreff, wo ich dran teilnehme. Da ist auch einer von der älteren Generation dabei, der kennt den Cthulhu nur von den Brettspielen und sagt mal, das ist doch dieser Zulu. Ja, passt schon.
Da sind wir schon eigentlich, das ist ein sehr guter Übergang eigentlich. Wir müssen mal diese Lovecraft-Aspekte rausgreifen. Blutstein kommt erstmal wie eine sehr klassische Fantasy-Geschichte daher. Klar, natürlich im Sword and Sorcery-Bereich angesiedelt, aber das dreht ja dann ganz am Ende in einen, ja, heftigen Science-Fiction-Bereich ab.
Ja, aber ich finde gerade, dass bei Wagner dieser Einfluss der Science-Fiction sehr gut gesetzt ist. Also ich habe dann so zwischendurch so ein bisschen so an die alte Menschheitsgeschichte, was der Däniken mal aufgeworfen hat, so nach dem Motto, hey, Außerirdische sind gelandet bei den alten Inkas und haben das gesagt, wie die das bauen sollen und so. Du hast ja dann auch immer diese Rückblenden, wie zum Beispiel am Anfang findet ja dieser Jäger diesen Blutstein. Unter diesem umgestürzten Baum, an dieser dicken Wurzel. Und es war gar keine Wurzel, was der nachhinein erfährt. Das ist ja der Finger von dem Typen gewesen, der den zuerst getragen hat, von diesen alten Reality. Und das fand ich halt gerade sehr schön, dass du immer diese Rückblenden hattest. Zum Beispiel die Außerirdischen waren da, haben diese Hochstadt da aufgebaut, sind aber an sich selbst gescheitert und sind dann sozusagen auch an den ersten Menschen gescheitert, weil diese für sich nicht verwerten konnten.
Ja, und der Blutstein selbst natürlich ein Objekt, was eigentlich eine kristalline Entität ist, was ein Bewusstsein entwickelt hat und in einem Labor gezüchtet wurde, was dann auch noch Brüder hat und dann irgendwie nach diesen Brüdern sucht, die aber dann nicht auftauchen. Das ist schon sehr gut. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Was ich auch sehr schön fand, ist zum Beispiel das Ende, wo wir ja den Kampf dann haben. Einmal auf der einen Seite, ich nenne es mal die Wissenschaft vom Blutstein, die Technik des Blutsteins, ja. mit dem Laser, der aus dem Stein schießt und Leute wirklich in Staubwolken verwandelt. Und auf der anderen Seite hast du diesen Mondaltar, auf den immer noch Jungfrauen geopfert werden müssen, damit diese Mondscheibe erstrahlt und sich der Macht Blutsteins entgegenwerfen kann.
Vor allen Dingen ist das auch eine sehr gute Szene, weil dann Driebeck zwischenzeitlich muss ja diesen Hügel besuchen, wo die Priesterin dann ihre Zauber dann wirken und stellt dann eben fest, dass die Priesterinnen, ja, die haben eben Jungfrauen, die haben so ein Lager in Anführungszeichen, wo die diese Jungfrauen versteckt haben. Sie werden dann eben benutzt, um den Sieg herbeizuführen. Und das ist, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Ne?
Das ja, und es waren ja nicht gerade wenig Jungfrauen, die auf den Altar gelandet sind. Musste man dann schon doch zähneknirschend hinnehmen, ne, den Sieg.
Vor allen Dingen dann die Priesterin, die dann sagt, dass, ja, wenn wir dann irgendwann den Sieg errungen haben, dann werden die Leute sich auch dankbar an uns erinnern. Und einer der Berater von Driebeck meinte dann nur, die werden nie vergessen, dass sie zu Dutzenden Leute umgebracht haben. Das ist ziemlich gut. Also das hat mir sehr gut gefallen. gefallen. Was mir auch ganz gut gefallen hat, waren diese zwei, drei kleinen Lovecraft-Sachen, die dann so auftauchen. So irgendwie die besonderen Zeiten, wo die Sterne richtig stehen oder so, tauchen dann auf. Die degenerierten Echsenwesen waren dann tatsächlich vorher mal Echsenwesen, die aus dem Weltraum gekommen sind. Die hießen dann Krelan oder so
genau, ähnlich. Genau, die Krelan, die dann halt das Kanoril gebildet haben mit dieser Damm, über den Kane ja über den Dschungel in die Stadt kommt, war ja früher die Anlegestelle von diesen Schiffen. Da ist zum Beispiel auch das Schöne, wenn man jetzt mehr Kane-Geschichten liest, ich hoffe, du wirst es noch tun, Daniel, kriegt man immer mal wieder Hinweise auf so diese außerirdischen Rassen. Es gibt wieder eine Szene in Herren der Schatten, da kämpft Kane auch gegen eine außerweltliche Kreatur und erinnert sich daran, Moment, die habe ich doch vor Jahrhunderten schon mal da am Strand liegen sehen. Vor sich hin vegetieren und verrecken. Und ich so, das ist schon interessant. So, vor Jahrhunderten. Okay, wie lange bist du nochmal unterwegs? Ich fand es auch sehr schön, zum Beispiel am Anfang, wenn er zu dem Turm von der Janikest reitet. Oder wie hast du sie ausgesprochen?
Da bin ich gar nicht mehr sicher.
Diese Vogelkatzenfrau. Boah, also sie war ja schon sehr beeindruckend beschrieben. Sie so stand mit ihren riesigen fledermausartigen Flügeln. Aber sie hatte dann keine Federn, sie hatte dann mehr so katzenartiges Fell noch über der Haut. Sah aber schon sehr hübsch. Ich fand halt sehr schön, wie er geschrieben hat. Er kann sich nicht mehr dran erinnern, ob er das letzte Mal vor 5 Jahren hier lang geritten ist oder vor 50 Jahren.
Ja, das ist, glaube ich, dann der Punkt auch, dass das Schlimmste, was hier eben passieren kann, und das sagt Kane ja dann auch öfter, dass die Sachen alle irgendwie gleich sind. Ja, natürlich, Frau verlässt mich, ja, das habe ich schon sehr oft erlebt. Und die Schlachten, ja, ich habe sehr oft Schlachten geschlagen. Mhm. Das ist eben eine interessante Geschichte, die dann im Laufe der Kurzgeschichten auch immer mal wieder aufgegriffen wird.
Interessant finde ich ja zum Beispiel, wo du das gerade mit den Kurzgeschichten erwähnst. In den Kurzgeschichten ist er ja meistens ja der Protagonist, während er ja in den 3 Romanen mehr noch der Antagonist ist oder beides sozusagen. Er schreibt einmal die Geschichte voran und ist aber auch gleichzeitig der Gegenspieler der Helden in dieser Geschichte, wenn man sie denn so nennen will.
Ja, das ist richtig. Also er bringt die Handlung in Gang. Das ist dann die Person, an denen sich die anderen beiden dann ja reiben, in denen sie zu Aktionen gebracht werden müssen. Wie hat dir denn dieses, ich sag mal, der Twist gefallen mit Kane der Bösewicht, Kane der die Welt erobern möchte und dann stellt sich heraus, es ist eigentlich der Blutstein, der Kane irgendwie antreibt.
Ja, ich fand das schon sehr interessant, weil es ja, dass ihn ja eigentlich Terris darauf gebracht hat. Er hat ja zwischendurch sich halt ja Terris ja als Gespielin genommen, die dann mit ihm da in Kanoril sitzt und ja die degenerierten Froschmenschen sich links und rechts anguckt, aber halt merkt, halt auch durch die Macht Blutsteins wächst ja diese Stadt wieder zur alter Größe. So hier, merkst du nicht hier, der Ring frisst sich immer mehr in deine Haut, also immer mehr mit dir verbunden. Du wirst ihn gar nicht mehr los. Bist du sicher, dass das deine Entscheidungen waren? Und dann fängt's ja da langsam an zu rieseln. Ich glaube, das ist auch da, wo er das erste Mal sagt so, meinen Bruder habe ich übrigens erschlagen, deswegen hat mich so ein blöder Gott verflucht und deswegen, ja, laufe ich hier auf Erden rum. Das hat er ja so einfach so im Nebensatz fallen, dass er so genervt war. Dieser Verfall dann halt einfach da war und er dann halt sich dann wirklich dann dieses Malen halt anfing, so, ist doch nicht alles meine Entscheidung, das muss anders laufen, das ist so, wie ich das will. Und dann am Ende halt wirklich der Schritt dann, wo er dann merkt, oh scheiße, das entgleitet mir hier alles. Ich habe von der Macht gar nichts mehr übrig. Das ist nicht mehr meine Macht. Und er dann ja wirklich dann zum Blutstein marschiert und dann hier, gib ihm. Wenn dann diesen mehr oder weniger diesen geistigen Kampf einfach nochmal austrägt.
Ich muss allerdings gestehen, dass ich den Twist, ich sag mal, den kann man schon als geübter Fantasy-Leser, kann ich schon sehr weit voraussehen. Also überrascht hat mich das jetzt nicht mehr. Es liegt
wahrscheinlich auch daran, der Stoff ist ja auch ein bisschen älter.
Ja, das bleibt nicht aus.
Es kam ja immer wieder was nach, was ähnlich ist. Gebe ich offen und ehrlich zu, wobei ich zugeben muss, ich habe jetzt nichts Vergleichbares wie Kane gefunden. Also Kane, finde ich, hat schon dadurch, dass er dieses Unsterbliche und nicht eigentlich der Held ist, oder wie Conan, der ja mehr oder weniger der Glücksritter ist, durch die Welt zieht und versucht, sich da voranzutreiben, sondern bei ihm halt wirklich durch diese Langeweile, halt einfach dieses, oh, ich muss die Zeit rumkriegen. Eigentlich will ja Kane will sich ja nur sein eigenes Königreich aufbauen, damit er sich die Leute ranzüchten kann, mit denen er auf gleicher geistiger Ebene Gespräche führen kann. Für ihn sind die Menschen ja eigentlich immer noch ja in ihrer Krippe sozusagen. Ja, das sind für sie wie immer noch Kinder. Und ja, sie kommen an das, was er kann, nicht ran.
Ja, trotzdem braucht er natürlich Dribek, um die Expedition in die Sümpfe dann auszurüsten. Ich mochte eigentlich diese beiden Wechsel, mochte ich eigentlich ganz gerne. tritt Kane ja auch in verschiedenen Rollen auf bei diesen beiden Herrschern.
Genau, du hast ja einmal bei Dreyback oder Dreyback halt als der Berater, wo dann hinkommt, hey, ich biete dir an, man hört von dir, du bist halt hier der neue, junge, aufstrebende Herr im Stadtstaat, aber deine Leute stehen nicht so hinter dir, weil du halt nicht so kriegserfahren bist. Glaub mir, ich bring dir eine super Waffe und ich bring dir Kriegserfahrung mit, da wirst du ewig von schöpfen können. Dann einmal bei Malchion, dann so hier, so der ruhige Priester mit, hey, wir müssen das ruhig angehen, müssen das planen und ähnliches und mit Bedacht vorgehen. Das ist halt sehr interessant, wie er dann mit, sagen wir, seine Intrigen bei beiden dann spannt.
Jetzt hast du natürlich noch ein bisschen mehr von Wagner gelesen und ich habe nur ein paar von den Kurzgeschichten noch gelesen, aber du hast, glaube ich, mittlerweile alles gelesen, was es von Kane gibt. Was sind denn noch so bemerkenswerte Sachen? Also wo würdest du sagen, das sollte man auf jeden Fall dann auch nochmal sich anschauen?
Also ganz begeistert war ich natürlich von Herrin der Schatten. Und die habe ich bisher nur in der alten Übersetzung gelesen, von Bastei in dem Einzelbuch. Da soll aber im März 2018 dann die neue Übersetzung von Golconda rauskommen. Ich bin mal gespannt, ob die dann auch länger ist und vielleicht bei der alten was rausgekürzt wurde. Dann natürlich einige Kurzgeschichten, wo ich echt begeistert von war, wo man sagen konnte, boah, das auf so wenigen Seiten dann einen so umhauen. Wie heißt es?
Ein Spiegelbild.
Genau,
Seele. Genau,
ein Spiegelbild für den Winter meiner Seele ist zum Beispiel das, was den guten Karl-Heinz Zapf zu dem Abenteuer Blutiger Schnee inspiriert hat. Einmal für seinen Schnutenbach oder auch für Warhammer 2 oder Warhammer 1 damals gemacht. Das Schlimme ist, ich habe das Abenteuer vorher gespielt und kannte die Geschichte nicht. Und hab dann die Geschichte gelesen und hab dann auch gedacht, so scheiße, das kennst du doch irgendwo her. Bis es mir dann am Ende der Geschichte wie Schuppen von den Augen fiel. Und mir so, okay.
Ja, ja.
Dann gibt es halt noch eine Geschichte, Kane der Verfluchte. Hier wird Kane von dem Rächer des Lichts verfolgt, der sich aufmacht, alles Böse in der Welt auszurotten. Und für ihn ist natürlich Kane das Urböse. Sehr spannend geschrieben und zeigt auch mal, dass wenn man unbedingt alles Böse in der Welt ausrotten will, nicht unbedingt der Gute ist. Auch sehr, sehr lesenswert.
Vielleicht ist das auch eben diese Welt, die Wagner dann aufgebaut hat. Also es ist eben schon so eine Welt, die mehr aus Grautönen besteht, als aus Gut und Böse. Fairerweise hatten wir aber gerade festgestellt, dass in Blutstein Kane ja sehr eindeutig der Antagonist ist und auch in den anderen Romanen. Trotzdem, es ist schwierig. Die Sachen verschwimmen. Das ist viel schwieriger als beispielsweise bei Taran und der Zauberkessel oder so, was natürlich eine andere Liga ist jetzt, auch ein anderes Genre von Literatur oder auch Herr der Ringe könnte man vielleicht nehmen. Bei Herr der Ringe ist es doch relativ klar, wer die Guten und wer die Bösen sind. Das ist hier natürlich bei weitem nicht der Fall.
Klar, du kannst auf der einen Seite könntest du Sympathie für Kane aufbauen, für seine Sache, was er machen will. Auf der anderen Seite denkst du dann aber wieder so, okay, jetzt fällt er wieder in den, ich sag mal, ich bin der Badass überhaupt Modus rein und nimmt alle auseinander und denkst so, jetzt ist aber nicht gerade sehr sympathisch.
Es fällt schwer, Kane irgendwie als die Figur zu sehen, mit der man sich identifiziert, oder? Also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Es ist so ein, wie Blutstein auch endet, wo dann Teres sagt, ja, es gibt einfach Sachen, die selbst Liebe nicht überbrücken kann. Ja, also du hast solche Dinge getan, die sind so schwerwiegend, dass selbst unsere Liebe diese nicht überbrücken kann und darum hat das hier keine Zukunft.
Genauso wie im Sog mit der Frau, die er da ja hat, wo er ja den He-Man oder Conan tötet, ne, wie
genau.
Du so schön sagst. Diese Frau hält er ja durch seine Magie am Leben, weil sie hat sich ja selbst erhängt. Und das hat ihm ja auch dann mehr oder weniger das Herz gebrochen. Dann hat er ja versucht, ihre Liebe dann für immer bei sich zu halten. Hat er dann diesen Halsreif gebastelt, damit sie dann ja weiterleben kann. Aber sie versteht das nicht. Und fühlt sich trotzdem dadurch, dass sie eigentlich ja untot ist, immer noch von ihm fortgetrieben, weil sie einfach nicht mit ihm zusammen sein kann.
Es gibt ja auch noch neben einigen längeren Romanen noch, der Herrin der Schatten hat es ja schon erwähnt. Dann gibt es noch der Schwarze Kreuzzug als großen Roman.
Das ist richtig, genau.
Und die anderen sind ja dann Kurzgeschichten. Jetzt gibt's aber auch noch ein paar obskure Kurzgeschichten, die bislang noch nicht auf Deutsch erschienen sind, aber die hast du auch gelesen, wie ich hörte.
Ja, das ist richtig. Also es gibt einmal noch den Future Kane, wird der liebevoll genannt, also den Zukunfts-Kane. Es gibt Geschichten, die dann halt in der Jetztzeit oder beziehungsweise damaligen Jetztzeit gespielt haben, also in den 80ern.
Mhm.
Und da ist Kane zum Beispiel der Chef eines Plattenlabels, eines großen und ähnlichem oder vertickt irgendwelche Drogen und so weiter. Die sind sehr strange, fügen, aber wenn man nachher alle gelesen, also wo ich die erste Geschichte gelesen habe, bin ich mit so einem What the fuck zurückgelassen. Was wollte der mir mit dieser Geschichte denn jetzt sagen? Also der Kane taucht nun mal kurz auf, gibt dieser jungen Dame diese Droge und danach driftet es nur noch ab. Und du denkst dir so, was ist denn hier los? Also du machst da wirklich diesen Drogentraum von der Tante dann halt mit. Das kann Wagner schon echt gut schreiben. Und dann denkst du so, holla die Waldfee. Er gibt aber nachher, wenn du alle gelesen hast, also alle Zukunftsgeschichten gelesen hast, ergibt das Sinn. Also diese vier Geschichten müssten es, glaube ich, sein, sollten eigentlich eine große werden. Also Wagner wollte, glaube ich, nochmal eine große Trilogie schreiben. Und diese vier Kurzgeschichten oder Ansatz von Geschichten sollten dann eigentlich das Finale von dem letzten Band sein, den der Zukunfts-Kane dann sozusagen. Und das Lustige bei Kane ist ja auch, dasselbe wie bei Conan hatte er ein Crossover mit Michael Moorcock Elric. Conan in den Comic und Kane sogar in den Büchern.
Also ein sehr ungewöhnliches Crossover. Ist es denn gut?
Ich find's okay. Ich hätte es aber viel lieber aus der Sicht von Kane gelesen, weil man liest es halt aus der Sicht von Elric. Man merkt halt schon, ja, Wagner versucht hier eine Elric-Geschichte zu schreiben, aber das Problem ist, sobald Kane auftritt, verfällt er wieder, sagen wir mal, in seinen Kane-Modus.
Ja, verstehe.
Und es ist eine interessante Geschichte, die aber, wenn man sie nimmt, in diese Reihenfolge der anderen Geschichten nicht so 100% einzuordnen ist. Man könnte sie als Übergang nehmen zwischen den alten Fantasy-Geschichten zu Moderne hin. Da könnte man sie irgendwo dazwischen einordnen.
Ich bin sehr gespannt, ob der Golconda Verlag auch die Storys dann rausbringt. Das wäre wirklich sehr schön, weil die gibt es tatsächlich nicht auf Deutsch.
Ja, also die Elric-Sachen gibt es auf Deutsch. Die ist im Sammelband Neues vom Weißen Wolf ist die enthalten. Mhm. Die heißt im Deutschen ein Hauch Schauerromantik und im Englischen The Gothic Touch.
Ja, okay. Aber die Future Kane Stories zum
die
Beispiel.
Die sind nicht auf Deutsch erschienen. Ich bin mal gespannt, ich hoffe es auch. Wenn jemand viel Geld übrig hat, kann er sich auch vom Centipede Press Verlag diese super Hardcover Deluxe illustrierten Ausgaben gönnen. Werden mittlerweile auch für etwas mehr Geld gehandelt, weil sie wohl nur in begrenzter Stückzahl gedruckt worden sind.
Das ist oftmals sehr bedauerlich, aber die sehen tatsächlich wirklich fantastisch aus. Wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen. Ich möchte gerne noch zwei, drei Worte über die Ausgabe beim Golconda Verlag verlieren. Wie gesagt, ich bin wahnsinnig froh, dass sie wieder erschienen ist. Also es ist wirklich toll. Mittlerweile gibt es wie viele Bände?
Auf Deutsch von dem Golconda? Zwei. Der dritte kommt jetzt im März.
Und das sind wahrscheinlich dann erstmal die Romane und dann kommen wahrscheinlich die Kurzgeschichten, wenn das gut läuft.
Also wenn es gut läuft, der dritte Roman, Herrin der Schatten, soll jetzt im März erscheinen und wenn alles gut läuft, sollen die Kurzgeschichten, da ist mir leider nicht geantwortet worden auf meine E-Mail, welche dann drin enthalten sind, im Herbst nächsten Jahres erscheinen. Also Herbst 2018.
Okay, ja, das war unsere Besprechung zu Kane. Hat uns beiden sehr gut gefallen.
Oh ja.
Und ich denke, das wird nicht das letzte Buch gewesen sein zum Thema Kane, was wir besprechen. Und ja, ich freue mich auch schon auf das nächste Buch dann, was ich noch nicht habe, nämlich Herrin der Schatten. Also ich habe nur die alte Ausgabe. Und ja, da wird sich dann zeigen, was Kane da so passiert.
Solltest aber vorher noch den Schwarzen Kreuzzug lesen, bevor du dich an Herrin der Schatten
machst. Ah, es gibt so eine merkwürdige Reihenfolge, ne? Das ist vielleicht ganz interessant. Vielleicht machst du da mal einen Artikel fertig, in welcher Reihenfolge man die Sachen lesen muss.
Ich hätte zwei Listen, die wir anhängen können. Einmal die deutsche Liste, wie sie es damals in den Sammelbänden war. Und einmal die Liste, die hatte ich da seinerzeit mal im Internet gefunden, wo auch wo alle Kane-Geschichten mit drin sind, die können wir ja gerne an diesem Artikel unten anhängen und dann könnt ihr das, wenn ihr euch die englischen Sachen mit besorgt, versuchen in der Reihenfolge zu lesen, wie sie da aufgelistet sind.
Finde ich eine gute Sache. Alles klar. Ja, dann hören wir uns in zwei Jahren wieder zum nächsten Buch-Podcast.
Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, dass es ja diesmal schneller geht.
Du musst einfach nur was auswählen, was ich schon gelesen habe. Dann geht das viel schneller.
Oder du musst einfach mal die Sachen, die ich interessant finde, mal schneller lesen.
Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ich habe wahnsinnig viel zu tun.
Ach ja. Ich gründe jetzt auch einen Verlag und sage, dann nimm das als Ausrede.
Ich habe ja immer noch diesen Wunsch, ich würde ja gerne noch mehr aus diesem Appendix N-Bereich lesen. Vielleicht hast du da ja Lust, nochmal irgendwas dir vorzunehmen.
Daniel, du weißt doch, du bei Büchern hast du mich doch immer. So werden das lange das literarische Special nur weiter.
Sehr gut. Oder wie ich nenne, Bücher. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.